Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die Schweizer Spezialfirma, die die Rohre am Meeresboden der Ostsee verlegt, hat sich zurückgezogen aus den Bauarbeiten zu Nord Stream 2 und damit reagiert auf die Sanktionen der USA, die Präsident Trump ja gerade erst unterzeichnet hatte. Die Strategie der Vereinigten Staaten scheint also erstmal aufzugehen. Die Regierung will das Pipeline-Projekt ja noch verhindern, auf den letzten Kilometern sozusagen. Wie es jetzt um die Zukunft von Nord Stream 2 bestellt ist, darum geht es gleich hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Außerdem berichten wir über die neu angestoßene Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen und die Präsidentschaftswahl in Kroatien. Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Guten Abend. Die Handelsbeziehungen sind nicht neu und bestanden sogar in politisch äußerst heiklen Zeiten. Schon während des Kalten Krieges lieferte Russland zuverlässig Gas nach Deutschland. Und wenn alles wie geplant läuft, dann soll mit der Pipeline Nord Stream 2 ab dem kommenden Jahr russisches Gas direkt durch die Ostsee nach Deutschland geleitet werden. Aber dass alles so läuft wie geplant, daran kann man inzwischen zweifeln, spätestens seit den US-Sanktionen gegen das Projekt. In einem Interview erklärte US-Botschafter in Deutschland Richard Grenell, dass die US-Strafmaßnahmen ganz im europäischen Sinne seien. Und Grenell legt damit den Finger in die Wunde, wie Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Der US-Botschafter weiß darum, wie uneins die Europäer in der Pipeline-Frage sind. Nord Stream 2 ist umstritten, auch innerhalb der Staatengemeinschaft. 15 europäische Länder, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament haben allesamt ihre Bedenken an dem Projekt angemeldet, betont Grenell im Gespräch mit der Bild am Sonntag. Viele europäische Diplomaten hätten sich deshalb dafür bedankt, dass Washington nun Sanktionen verhängt. Olaf Scholz, Vizekanzler und Sozialdemokrat, hält dagegen.
Solche Sanktionen sind ein schwerer Eingriff in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und Europas und der eigenen Souveränität. Das lehnen wir entschieden ab. Und es ist im Übrigen auch etwas, was sich unter Freunden, die in der NATO miteinander verbunden sind, überhaupt nicht gehört.
In der Großen Koalition in Berlin besteht Einigkeit. Man werde sich die Fertigstellung der letzten 300 Kilometer von den Amerikanern nicht verbieten lassen. Das Projekt könnte verzögert werden, so die einhellige Auffassung. Stoppen aber kann Donald Trump den Bau nicht mehr. Auf Gegensanktionen allerdings will die Bundesregierung verzichten, das hatte Kanzlerin Angela Merkel mehrfach erklären lassen. Auch Johann Wadephul, stellvertretender Fraktionschef der Union, weist entsprechende Forderungen etwa von der Linkspartei im ARD-Fernsehen zurück.
Wir halten nichts von einem Handelskrieg, weder in dieser Frage noch in anderen Fragen. Wir glauben, dass man politische Auseinandersetzungen politisch austragen muss und nicht dazu beitragen sollte, dass Handelskonflikte schlimmer werden.
Für Außenminister Heiko Maas kam die Verhängung der Sanktionen nicht überraschend. Auch der SPD-Minister will weiter versuchen, mit den Amerikanern über Nord Stream 2 zu verhandeln.
Ich habe mir keine Illusionen darüber gemacht, dass es noch möglich sein wird, formal gesetzlich diese Sanktionen zu verhindern. Letztlich wird es auch darum gehen, wie sie jetzt umgesetzt werden. Auch die Zeitabläufe werden dabei eine Rolle spielen und wir werden weiterhin mit unseren amerikanischen Partnern darüber sprechen.
Die US-Seite geht allerdings weiter auf Konfrontation. Wir freuen uns, dass die beteiligten Firmen bereits reagiert haben, meint US-Botschafter Grenell mit Blick auf den Offshore-Dienstleister Allseas. Die niederländisch-schweizerische Spezialfirma hatte die Arbeiten in der Ostsee unweit der Insel Rügen umgehend eingestellt, aus Angst, andere Aufträge der Amerikaner zu verlieren. Das wird zwar Zeit kosten, glaubt der SPD-Wirtschafts- und Energieexperte Bernd Westphal. Trotzdem, so der Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk, wird Nord Stream 2 fertiggestellt werden.
Natürlich hat Allseas eine Kompetenz und eine Erfahrung, das jetzt auch relativ gut verlegt zu haben, aber wird verzögert, aber dann auch zu Ende gebaut. Ich meine, die schaffen jetzt 3 Kilometer pro Tag zu verlegen. Andere Schiffe, die dann zum Einsatz kommen könnten, also russische zum Beispiel, vielleicht nicht so leistungsfähig, aber durchaus kann man die letzten 300 Kilometer bis an die Küste oben nach Mecklenburg-Vorpommern durchaus noch verlegen.
Hinter dem Pipeline-Projekt steht der russische Staatskonzern Gazprom. der die Hälfte der geplanten Gesamtkosten von 9,5 Milliarden Euro übernimmt. Die andere Hälfte finanzieren 5 europäische Energieunternehmen. Kritiker halten US-Präsident Donald Trump vor, den Bau nur zu torpedieren, weil er amerikanisches Flüssiggas aus der umstrittenen und teuren Fracking-Förderung auf dem Weltmarkt wieder konkurrenzfähig machen will. Den Vorwurf, Deutschland und Europa mache sich allzu sehr von Russland abhängig, weist die Bundesregierung dagegen entschieden zurück.
Frank Kapellan aus Berlin. 18.15 Uhr ist es, Viertel nach sechs. Mit diesem Appell hat Grünen-Chef Robert Habeck die Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen wieder neu angestoßen. Holt als erstes die Kinder raus, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er mahnte jetzt Griechenland zu helfen. Dort sitzen viele Flüchtlinge fest, die durch die Türkei gekommen sind. Birgit Schmeitzner berichtet.
Grünen-Chef Habeck ist der Ansicht, schnelle Hilfe sei ein Gebot der Humanität. Habeck sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Zustände in den Flüchtlingslagern in Griechenland seien unhaltbar. Deswegen müsse man zumindest den Schwächsten, den Kindern, Hilfe leisten. Die Erstaufnahmekapazitäten in Deutschland seien dafür vorhanden. Habeck nennt im Interview auch Bundesländer, die ihre Bereitschaft für eine Aufnahme signalisiert haben, Berlin und Thüringen, außerdem Niedersachsen. Der dortige Innenminister Pistorius hatte im November Lesbos besucht und sich anschließend für Sonderkontingente für minderjährige Flüchtlinge ausgesprochen. Bundesinnenminister Seehofer wies das zurück, stellte zugleich allerdings in Aussicht, zumindest rund 50 laufende Verfahren zu beschleunigen und in knapp 100 Fällen die Zusammenführung mit Familienangehörigen in Deutschland in die Wege zu leiten. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich vor wenigen Tagen zurückhaltend. Ihren Worten zufolge laufen die Gespräche mit der griechischen Regierung, es gebe aber noch keine Entscheidung. Auch sei hier nicht nur Deutschland gefragt, so Merkel, in einem Europa der Werte seien auch andere mitgefordert. Den Gedanken greift auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Kofler auf, die sich von der neuen EU-Kommission einen neuen Anlauf wünscht, um Geflüchtete fair auf die Mitgliedstaaten zu verteilen. Kofler mahnte in einem Zeitungsinterview auch ein Schutzprogramm für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an.
Es war ein Schrecken gestern Abend, ganz sicher, für viele der Besucher auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Die Polizei hat den Platz geräumt, weil sich zwei Männer auffällig verhalten haben. Beide sollen einen Bezug zur Salafisten-Szene haben. Und auch wenn ein paar Stunden später Entwarnung kam, natürlich kommen bei den Worten Breitscheidplatz und Weihnachtsmarkt sofort Erinnerungen hoch an den Terroranschlag vor 3 Jahren, bei dem 12 Menschen getötet wurden. Berlins SPD-Innensenator Andreas Geisel äußerte sich heute mit Einzelheiten. 250 Polizisten waren im Einsatz. Der Breitscheidplatz wurde mit Hilfe von Sprengstoffspürhunden untersucht. Die Sicherheit stehe immer im Vordergrund, so rechtfertigte Geisel den Einsatz. Die Botschaft dahinter, man ist wachsam und das wollen die Sicherheitsbehörden heute auch noch unterstreichen, mit dem Hinweis, dass sie seit dem Terroranschlag in Berlin vor 3 Jahren nach eigenen Angaben 9 islamistische Anschläge in Deutschland verhindert haben. Markus Ambale berichtet.
Allein in diesem November seien in Deutschland 2 islamistisch motivierte Anschläge verhindert worden. Worum es dabei genau ging, dazu sagt das Bundeskriminalamt der Welt am Sonntag aber nichts. Die Sicherheitsbehörden sind wie üblich sparsam mit offiziellen Informationen. Im November war in Offenbach ein 24 Jahre alter Mann festgenommen worden. Der mutmaßliche Islamist wird verdächtigt, einen Anschlag im Rhein-Main-Gebiet geplant zu haben. Kurz darauf wurde in Berlin ein 37-Jähriger festgenommen. Er soll sich im Internet über den Bau von Bomben informiert haben. Dem Zeitungsbericht zufolge wird in beiden Fällen weiter ermittelt. Gestern Abend hatte in Berlin ein Fehlalarm für kurze Aufregung gesorgt. Die Polizei ließ den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vorsorglich räumen. Erinnerungen an den Terroranschlag dort vor 3 Jahren wurden geweckt. 2 Männer hätten sich verdächtig verhalten, hieß es. Doch der Verdacht bestätigte sich nicht. Die Polizei konnte bald Entwarnung geben.
In wenigen Tagen, am 1. Januar, übernimmt Kroatien für 6 Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Vor allem für die Regierung, aber auch für das Staatsoberhaupt des Landes stehen also im kommenden Jahr ein paar sehr repräsentative Termine an. Und wer das Amt des Präsidenten oder der Präsidentin dann innehat, darüber können heute die Menschen in Kroatien entscheiden. Die konservative Präsidentin hofft auf eine 2. Amtszeit. Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte beobachtet für uns die Wahl.
im Zagreber Wahllokal 5 in einer Gasse am Blumenplatz. Sorgsam falten die Wähler in diesem Innenstadtbezirk beim Betreten des kargen Gemeindegebäudes ihre Regenschirme zu, stellen sie ordentlich vor dem Zimmer des Wahlbüros ab, bevor sie zur Stimmabgabe in den Raum gehen. Er komme seiner Bürgerpflicht nach, erklärt dieser ältere Mann. Ich gehe immer wählen, damit meine Stimme nicht verfällt. Besondere Kriterien habe ich nicht. Ich habe einfach auf meine innere Stimme gehört. Ich glaube nicht an eine Veränderung. Hier müsste es ein Erdbeben geben, damit was verändert wird. Es ist schlecht, 2-3 Tage vor Weihnachten Wahlen zu haben, sagt diese ältere Frau. Denn dann beschäftigen sich die Menschen damit und haben keine Zeit, sich über Jesu Geburt zu freuen. Wir sollten immer zur Wahl gehen. Wie sollten wir etwas ändern, wenn wir zu Hause bleiben? Mit dem Motto Veränderung jetzt oder nie warb der rechtsnationale Sänger Miroslav Škoro unter enttäuschten Wählerinnen und Wählern der konservativen Regierungspartei HDZ. Der populäre 57-Jährige setzte mit Forderungen, wie etwa nach der Entsendung der Streitkräfte an die Grenze zur Abwehr von Flüchtlingen, die bisherige Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarović ganz erheblich unter Druck. Grabar-Kitarović musste auf die massive Unterstützung der HDZ und ihres Parteichefs Ministerpräsident Andrej Plenković zurückgreifen. Sollte es die Präsidentin nicht in die Stichwahl schaffen, so würde dies, so sagt der Journalist der Tageszeitung Novi List, Jenko Duka, den Regierungschef innenpolitisch deutlich schwächen. Plenković wäre gefährdet, weil er dann Probleme in der HDZ hat. Und wenn Kolinda diese Wahlen verliert, dann werden seine Gegner noch mehr opponieren und wahrscheinlich versuchen, ihn zu stürzen. Noch vor den Parlamentswahlen, die im Herbst stattfinden sollen, oder möglicherweise auch früher. Von der Spaltung des rechtskonservativen Lagers könnte der sozialdemokratische Ex-Ministerpräsident Zoran Milanović profitieren, der von mehreren Oppositionsparteien der Linken unterstützt wird. Milanović sagte bei seiner Stimmabgabe in Zagreb, er rechne damit, dass es zu einer Stichwahl kommen werde. Der ehemalige Regierungschef setzte sich im Wahlkampf für Normalität ein. Kroatien müsste den Krieg gegen Serbien, der dem Land von 1991 bis 1995 Tod und Verwüstung, aber auch die Unabhängigkeit gebracht hatte, endlich hinter sich lassen. Demoskopen prognostizieren ebenfalls ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Keiner der 3 aussichtsreichsten Kandidaten dürfte bereits heute die absolute Mehrheit erreichen, sodass Kroatiens Staatsoberhaupt in einer Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten am 5. Januar bestimmt werden wird. Trotz des landesweit regnerischen Wetters lag die Wahlbeteiligung bis zum Mittag laut offiziellen Angaben über derjenigen bei den letzten Wahlen vor 5 Jahren.
Clemens Fehrenkotte mit seinen Eindrücken aus Kroatien. Und in 38 Minuten, also um 19 Uhr, schließen gleich die Wahllokale. Ab 20 Uhr wird dann mit ersten Ergebnissen gerechnet. Und damit kommen wir zum Blick auf eine andere Präsidentschaftswahl, die schon vor 3 Monaten stattgefunden hat. Die Wahl in Afghanistan. Die Bekanntgabe der Ergebnisse ist immer wieder verschoben worden. Es soll Fehlverhalten und technische Probleme bei der Auszählung gegeben haben. Doch jetzt wurde das vorläufige Ergebnis bekannt gegeben. Demnach hat Amtsinhaber Ashraf Ghani die Präsidentschaftswahl mit absoluter Mehrheit gewonnen. Und wie schon 2014 gibt es auch jetzt zahlreiche Vorwürfe der Wahlfälschung.
Schon Ende September hatten die Wahlen in Afghanistan stattgefunden, unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Mehr als 70.000 Soldaten und Polizisten waren im Einsatz gewesen. Dennoch hat nur rund 1/4 der registrierten Wähler ihre Stimme abgegeben, so wenig wie nie zuvor. Denn die Taliban hatten mit Anschlägen gedroht. Am Wahltag hatte es tatsächlich fast 70 Angriffe auf Wahllokale gegeben. Beeinträchtigt wurde die Wahl auch durch technische und organisatorische Mängel. Laut der Denkfabrik Afghan Analysts Network waren Wählerlisten lückenhaft oder biometrische Geräte zur Identifikation funktionierten nicht. Auch bei der Auszählung hat es viele Probleme gegeben. Vor der Veröffentlichung der endgültigen Wahlergebnisse bekommen die insgesamt 18 Kandidaten nun die Gelegenheit, Beschwerden einzulegen. Abdullah Abdullah, der in der vorläufigen Auszählung auf rund 40% der Stimmen gekommen ist, hatte schon gestern angekündigt, dass er das tun werde. Sein Team behauptet, dass bei der Auszählung betrogen wurde. Wann die offiziellen Endergebnisse vorliegen sollen, ist weiterhin noch offen.
Ja, und wir haben es gehört, es werden diese Ergebnisse in Zweifel gezogen. Deswegen ist es nach wie vor auch offen, wie nun weiter zu verfahren ist in Afghanistan, wie die Lage dort weiter aussieht. Und Sie hören gleich hier im Programm des Deutschlandfunks dazu einen Kommentar um kurz nach 19 Uhr. Es sind beeindruckende Bilder im negativsten Sinne, die Bilder, die uns in den vergangenen Wochen immer wieder aus Australien erreichen. Nicht zuletzt, wenn man die Millionenstadt Sydney sieht, die in dichten Rauch gehüllt ist. Oder Feuerwehrmänner, die gegen die Flammen ankämpfen, die sich immer weiter durch die Landschaft fressen. Die Brände in Australien haben bislang mindestens 9 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 1000 Häuser sind niedergebrannt.
Australien hofft auf Regen. Denn nur Regen kann helfen, die Buschfeuer unter Kontrolle zu bringen, glaubt der Feuerwehrchef von New South Wales, Shane Fitzsummons. Doch Regen ist nicht in Sicht. Bei bis zu 47 Grad Hitze treibt heftiger Wind die Flammenwalzen durch knochentrockenes Unterholz und Wälder. Bäume fackeln in Sekundenschnelle ab wie Streichhölzer. Vor haushohen Feuerwänden und orange-gelbem Himmel wirken die Feuerwehrtrucks mit ihren zuckenden Rot- und Blaulichtern winzig auf den Fernsehbildern. Wir werfen alles in den Kampf, das wir haben, sagt Vize-Feuerwehrchef Bob Rogers.
We'll bring everything we can to bear. We'll have large air tanks.
Unter anderem mehr als 100 große Löschflugzeuge. Wir sind sehr beunruhigt über die Situation. Es brennen mehr als 100 Feuer und jedes einzelne davon kann uns massive Probleme schaffen. Zum anderen sind da viele Gemeinden sehr nah an den Feuern, die sie möglicherweise in den kommenden Tagen erreichen werden. Es ist der größte Rettungseinsatz in der Geschichte von Neu-Südwales. 10.000 Feuerwehrmänner, Sanitäter, Polizisten und freiwillige Helfer arbeiten in der Region. Mindestens 9 Menschenleben haben die Feuer bislang gekostet, Millionen Hektar Land vernichtet, über 1.000 Häuser brannten nieder. In den Katastrophengebieten haben die Menschen ihre Autos vollgepackt, jederzeit bereit zur Flucht, voll banger Angst, ihr Heim zu verlieren durch die nahenden Flammen. Ein zerknirschter Premier Scott Morrison trat derweil vor die Mikrofone, überhastet zurückgekehrt aus dem Familienurlaub auf Hawaii. Er war hart dafür kritisiert worden, sein Land in dieser Notlage allein gelassen zu haben. Ich verstehe dies und ich akzeptiere die Kritik. Aber es war ja nicht die einzige Kritik. In Australiens größter Stadt Sydney, seit Wochen eingehüllt in gesundheitsschädlichen Rauch, gibt es fast täglich Demonstrationen gegen die Regierung Morrisons. Die hatte lange einen Zusammenhang zwischen den verheerenden Buschfeuern und dem menschengemachten Klimawandel bestritten. Schließlich ist Australien das weltgrößte Kohleexportland. Kohle bietet viele Arbeitsplätze und hat eine starke Lobby in dem sonnenreichen Land, das nach wie vor den meisten Strom mit Kohle produziert. Doch es sind längst nicht mehr nur Schüler und Klimaaktivisten, die auf die Straße gehen. Immer mehr Wissenschaftler halten den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Extremwetterlagen für bewiesen. Und auch Männer der Praxis stimmen ein in die Kritik, wie der pensionierte Feuerwehrchef von New South Wales, Greg Mullins. Wir werden von einer beängstigenden Hitzewelle überrollt, deren Folgen wir noch gar nicht kennen. Und die treibende Kraft dahinter ist der Klimawandel. Premier Scott Morrison konnte diese Stimmen offenbar nicht länger ignorieren. Er habe keinen Zweifel, dass ein Zusammenhang zwischen dem globalen Klimawandel und bestimmten Wetterereignissen wahrscheinlich sei, erklärte er. Aber in dieser Notlage gehe es nicht darum zu streiten, sondern das Leben und den Besitz von Menschen zu schützen.
The time for argument is not now.
Womöglich kann Morrison die Debatte um Klima und Kohle so vertagen. Verhindern lassen wird sie sich nicht mehr in Australien.
Sie hören den Deutschlandfunk 18.28 Uhr und wir blicken mal wieder nach Hongkong auf Proteste dort, die dieses Mal aber als Solidaritätskundgebung für die Minderheit der Uiguren gedacht sind. Die Uiguren in China und in Hongkong, da gab es jetzt Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen 2 Demonstranten mit, als sie versuchten, eine chinesische Fahne zu verbrennen. Manche Protestierende hielten auch Schilder mit blau-weißen Fahnen der Unabhängigkeitsbewegung der chinesischen Region Xinjiang in die Höhe.
Einige tausend Menschen trafen sich vor dem Rathaus von Hongkong. Sie protestierten gegen das, was Menschenrechtsaktivisten und internationale Organisationen als kulturellen Genozid bezeichnen. Das Vorgehen der chinesischen Staats- und Parteiführung im muslimisch geprägten Landesteil Xinjiang. Dort werden nach übereinstimmenden Berichten internationaler Medien und Hilfsorganisationen mehr als 1 Million Menschen ohne Anklage und Urteil in Straflagern gefangen gehalten. Betroffen sind vor allem muslimische Chinesen aus der Volksgruppe der Uiguren. Eine der Demonstrantinnen in Hongkong heute, die 21-jährige Studentin Laura.
This rally in particular is to show solidarity with Uyghur Muslims in Xinjiang.
Mit dieser Demo heute wollen wir uns solidarisch zeigen mit muslimischen Uiguren in Xinjiang. Die müssen seit Jahren unglaubliche Menschenrechtsverletzungen durchmachen. Seit Jahren ist das bekannt und obwohl mehr und mehr Informationen über die Situation in Xinjiang ans Licht kommen, wird nicht viel unternommen.
And even though more and more information has been released, not much has been done about it.
Chinas Staats- und Parteiführung begründet ihr hartes Vorgehen in Xinjiang mit dem Kampf gegen islamistischen Terrorismus. Die Straflager bezeichnet sie als Ausbildungszentren. Das Leben der Menschen in Xinjiang habe sich in den vergangenen Jahren außerdem deutlich verbessert, so das Argument der kommunistischen Führung in Peking. Der 21-jährige Angestellte Tom ist aus dem Stadtteil Kowloon zur Demo vor dem Hongkonger Rathaus gekommen. Für ihn liegt das Problem vor allem darin, dass sich die internationale Gemeinschaft nicht genügend interessiere für die Menschenrechtsverletzungen in China. Die Menschen, die von der kommunistischen Führung unterdrückt werden, verdienen einfach mehr Unterstützung. Was in Xinjiang vor sich geht, das passiert ja nun schon seit vielen Jahren, aber niemand kümmert sich. Das gilt auch für Deutschland. Mir ist klar, dass viele Staaten wirtschaftlich eng verbunden sind mit China. Aber sie sollten dennoch etwas tun. Wenn man nichts tut, dann wird Chinas Führung irgendwann die ganze Welt regieren. Die schicken vielleicht keine Armee, aber sie werden die Kontrolle über die Wirtschaft, die Unternehmen und das Internet anderer Länder übernehmen. Anders als zu Beginn der Hongkonger Massenproteste richten sich viele Demonstrationen inzwischen nicht mehr nur gegen die Hongkonger Regierung oder gegen das Aufweichen des Autonomiestatus der Stadt. Immer häufiger richten sich die Proteste nun auch gegen den weltweit wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Peking. So auch heute. Viele Demonstranten warnten vor dem wachsenden Einfluss Chinas auf die Wirtschaft, auf Medien, auf Forschung und Kultur in anderen Staaten.
Steffen Wurzel berichtete aus Hongkong. Der Rahmen passte bei der traditionellen Weihnachtslotterie El Gordo in Spanien. Es wurde live berichtet aus dem Opernhaus in Madrid. Insgesamt ging es um Milliardensummen an Gewinnen. Und das ganze Land hoffte, als dann, wie üblich, 2 Schulkinder die Gewinnerlosnummern vorgesungen haben.
Es ist der zweitschnellste Gordo der 207-jährigen Geschichte der Lotterie. Um 9.19 Uhr, wenige Minuten nach dem Start der Ausspielung, wird der Hauptpreis schon gezogen und traditionell singend vorgetragen von 2 Schülerinnen einer Madrider Schule. Nura, eine der beiden, kann in diesem Moment gar nicht fassen, was passiert, dass sie die Zahlen verkündet, die viele Spanier reich machen. Zuerst habe ich es nicht geglaubt. Ich dachte, es wäre ein kleinerer Preis, nicht El Gordo mit seinen 4 Millionen Euro. Als wir da auf der Bühne standen und gesungen haben, zitterten meine Beine. Die 4 Millionen Euro gibt es für Mitspieler, die ein ganzes Los der Nummer 26590 haben. Doch die meisten Spieler kaufen sich Zehntellose, gewinnen also auch nur ein Zehntel beim Hauptpreis
400.000
Euro. Dieser Gewinner musste erst einmal 1 Minute innehalten, erzählt er, um keinen Herzinfarkt zu bekommen. Und diese Frau sagt, sie habe noch nie etwas gewonnen und jetzt gleich El Gordo.
Nunca caía nada, ni el reintegro. Y este año pues ha caído el gordo.
De los nervios me he dejado la plancha encendida en casa, he tenido que volver a casa porque no lo sabía y después mi madre me llama y me dice que sí, que nos ha tocado.
Und sie hatte das angeschaltete Bügeleisen zu Hause vergessen, als sie rauslief, um mit den Nachbarn zu feiern. Aber für alle Gordo-Abräumer gilt, sie müssen einen Teil des Gewinns an den spanischen Staat abgeben. 20% Steuern werden fällig. El Gordo geht in diesem Jahr vor allem an Mitspieler am Mittelmeer. Die meisten Lose mit der Gewinnnummer wurden in Salou in Katalonien verkauft. Außerdem in kleinen Orten in der Region Valencia, in Salamanca im Westen Spaniens, in Madrid und in Sevilla. Dort jubeln nicht nur die Gewinner, auch die Besitzer des Lotteriegeschäfts. Wir sind hier in einem Arbeiterviertel. Der Gordo ist das Beste, was uns als Losverkäufer passieren konnte. Ich lebe mein ganzes Leben hier, kenne die Menschen und freue mich riesig für sie. Sie haben es verdient. Und werden die Zahl 265 590 wohl nie mehr vergessen. Die Losnummer, die ihr Leben kurz vor Weihnachten 2019 verändert hat.
26.590, 4 Millionen Euro.
Jubel bei den Gewinnern. Oliver Neuroth berichtete aus Spanien. Wir kommen zum Sport hier in den Informationen am Abend und damit zur Fußball-Bundesliga. Die Winterpause steht an, aber vorher gibt es heute noch zwei Spiele. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, da geht es eher um Abstiegskampf heute, oder?
Ja, in der Tat, da ist der Abstiegskampf angesagt, wobei das nicht bedeutet, dass es keine schönen Tore geben kann. Das haben heute Nachmittag vor allem die Düsseldorfer gezeigt. Dank zweier Tore und schöner Tore besiegen sie Union Berlin mit 2:1. Christian Schulz berichtet.
Ein Last-Minute-Distanztor bringt nochmal gute Stimmung zu Weihnachten für die Fans und für die Spieler von Fortuna Düsseldorf. Erik Tommy zog ab aus 18 Metern halblinker Position in der 90. Minute und über den Innenpfosten ging der Ball rein zum 2:1 Siegtreffer. Davor war es ein offenes Spiel, in dem Fortuna Düsseldorf auch in Halbzeit 1 in Führung gegangen war durch ein Traumtor von Hennings. Nach der Pause aber schnell der Ausgleich durch Michael Parensen für den 1. FC Union Berlin. Danach ging es hin und her bis eben zu jenem Schuss von Erik Tommy rein zum 2:1 Sieg für Fortuna Düsseldorf gegen Union Berlin.
Und nicht nur Düsseldorf kann Fernschusstore, auch Paderborn. Die Paderborner sind im zweiten Spiel gegen Frankfurt in der 9. Minute in Führung gegangen durch einen Fernschuss von Abdelhamid Sabiri. Und die Führung hat auch noch in der 36. Minute Bestand. Auch wenn Torwart Alexander Nübel im Moment wegen eines brutalen Foulspiels gesperrt ist, viele halten es für möglich, dass der U21-Nationaltorhüter in den kommenden Jahren an die Leistungen von Manuel Neuer heranreichen wird. Den Karriereweg von Neuer scheint Nübel zumindest schon mal zu gehen. Er wird im Sommer seinen Verein Schalke 04 verlassen. Jan Wochner.
Seit Monaten hatte Schalke versucht, den Vertrag mit dem 23-Jährigen zu verlängern, ohne Erfolg. Nübel war auf Schalke im Sommer zum Kapitän aufgestiegen, nach der Saison sucht er aber eine neue Herausforderung. Nach ARD-Radioinformationen wird Nübel zum FC Bayern München wechseln. Bei den Bayern hat Torwart Manuel Neuer allerdings noch einen langfristigen Vertrag, der erst 2023 ausläuft. Gut möglich also, dass Alexander Nübel in den kommenden Jahren nur noch Ersatzspieler sein wird. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider sagte, er könne die Entscheidung gegen eine Vertragsverlängerung auf Schalke nicht verstehen.
In weniger als einer Woche beginnt eines der wichtigsten Wintersports-Event der Saison, die Vier-Schanzentournee der Skispringer. Bei der Generalprobe beim Weltcup in Engelberg überzeugt aus deutscher Sicht vor allem einer, wie Edgar Endres berichtet.
Und wieder springt Karl Geiger bei den Top-Leuten vorne mit. Rang 4 in einem extrem schwierigen Wettkampf untermauern seine aktuelle Topform. Im Finaldurchgang fehlt dann nicht mal ein Meter zum Podest. Der Rückenwind drückt den Oberstdorfer schon bei 125 Metern in den Schnee. Trotzdem, mit den Plätzen 3 und 4 in Engelberg zeigt Geiger, dass er zu den Favoriten bei der Vierschanzentournee zählt. Zu schlagen gilt es wieder den Japaner Ryoyo Kobayashi. Der Titelverteidiger siegt heute vor Peter Preutz aus Slowenien und dem Österreicher Jan Hörl. Stefan Laie auf Rang 10 und Pius Paschke auf Platz 13 können mit ihrer Leistung ebenfalls zufrieden sein.
Und das können auch die deutschen Biathletinnen und Biathleten. Bei den Massenstarts in Le Grand Bernot hat es zwar nicht fürs Podest gereicht, aber für mehrere Top-10-Ergebnisse bei miserablen Bedingungen. André Siems.
Dauerregen, eine miese Strecke, auf der man eher hätte Wasserski fahren können. Das war der letzte Tag in Frankreich. Die deutschen Frauen haben alles rausgeholt, was an Kraft noch im Speicher war. Denise Herrmann musste viermal im Massenstart in die Strafrunde und wurde immer noch Fünfte, dank einer hervorragenden Laufleistung. Franziska Preuß holte Platz 8 beim Sieg der Norwegerin Tiril Eckhoff. Die Männer mussten sich schon zuvor durch die nasse Loipe plagen. Arnd Peiffer wurde am Ende als Siebter der Beste im deutschen Team. Johannes Kühn hatte dagegen Pech. Er traf zwar alle Scheiben, verlor aber durch einen gebrochenen Ski viel Zeit und kam so nur auf Rang 14 ins Ziel. Der Beste war Johannes Tinjes Bø aus Norwegen.
Auch beim Riesenslalom in Alta Badia steht ein Norweger ganz oben auf dem Podest. Die Bilanz der deutschen Starter eher durchwachsen. Thomas Kattenberg.
Alexander Schmidt top, Stefan Luiz eher flop. Darauf lässt sich das Riesenslalomrennen in Alta Badia aus deutscher Sicht reduzieren. Während Deutschlands bester Riesenslalomfahrer Stefan Luiz in diesem Winter einfach weiter nach seiner Form sucht und es nicht in den zweiten Durchgang schaffte, gelang Alexander Schmidt aus Fischen im Allgäu dort ein richtig guter Lauf. Mit der drittschnellsten Zeit verbesserte sich der 25-Jährige um 16 Plätze auf Rang 13 im Endklassement. Eine starke Leistung. Ganz vorne landete bei schwierigen Bedingungen mit heftigem Schneefall im ersten Durchgang der Norweger Hendrik Christoffersen.
In der Handball-Bundesliga hat es heute eine Überraschung gegeben. Der Tabellenführer Kiel verliert in eigener Halle gegen Wetzlar mit 7 Toren Unterschied. Thomas Kos.
Böse Bescherung für die Handballer des THW Kiel kurz vor dem Fest. Der Rekordmeister verlor das Heimspiel gegen die HSG Wetzlar völlig verdient mit 20-27. Die Hessen mit einer starken Leistung, Kiel ohne Ideen im Angriff und mit einer hohen Fehlerquote. Zudem scheiterten sie immer wieder an Wetzlars Schlussmann Tibor Ivanisovic, der über 50% der Bälle hielt. Kiel wirkte im 37. Saisonspiel müde und ohne Aggressivität. Der THW führte nicht einmal, 9-13 hieß es vor den 10.000 Zuschauern zur Pause. Am Ende steht die erste Niederlage der Saison. Der THW Kiel bleibt dennoch Tabellenführer.
Aus Kiel Thomas Kos und mehr Sport gleich um 19.10 Uhr.
Danke Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion und das waren die Informationen am Abend mit Sören Brinkmann. Tschüss.